Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Ich glaube, das war's und wir können reinstarten in den Abschluss unserer Der Weg, eine Reise durch die Apostelgeschichte, Staffel 2. Heute findet man einen Abschluss und es wird heute um etwas absolut Zentrales gehen. Und das Coole ist, es passt so zusammen mit dem, was wir gerade erlebt haben, mit der Missionsteam-Aussendung. Ich muss sagen, ich feiere das total, weil vor 2 Jahren, glaube ich, war es im Sommer, da ist ein Team zu uns gekommen aus den USA. Und das ist ein Riesenschritt nach vorne, in dem Fall war es ein Schritt nach seitlich, ich mache nach vorne auch noch, also ein Riesenschritt nach vorne, dass wir jetzt ein Team senden. Also das ist eine Gnade Gottes, es ist eine Gnade Gottes, dass wir da 8 Täuflinge gehabt haben vor 2 Wochen. Wir wollen echt Gott die Ehre dafür geben und ihm danken. Herr, wir preisen dich dafür, dass du das getan hast. Amen. Also es geht um was Zentrales und darum lautet mein Predigt to go, ich lasse es mal gleich vom Stapel am Anfang. Hauptsache, die Hauptsache bleibt die Hauptsache. Das können wir sich merken, oder? Hauptsache, die Hauptsache bleibt die Hauptsache. Ihr werdet jetzt ein bisschen in der Luft hängen für einige Zeit in der Predigt, weil ich greife es erst ziemlich am Schluss wieder auf, diesen Satz, aber er ist, glaube ich, so leicht, dass wir es ihn bis dahin merken können. Und dann werde ich hoffentlich euch verständlich machen können, nachdem wir diesen Text angeschaut haben, was ist diese Hauptsache? Worum geht's? Was meint er denn eigentlich mit dem schon wieder? Also Hauptsache, die Hauptsache bleibt die Hauptsache. Kurz einen Rückblick noch, was haben wir letzte Woche gehört von Silvia? Sie hat gesprochen über den Sinn von Gebet. Auch wenn wir manchmal beten und Hoffnung haben und etwas Bestimmtes uns von Gott erwünschen und erwarten und es ist auch vielleicht sogar in seinem Sinne, aber es kommt trotzdem anders. Sie hat trotzdem ermutigt, dass wir beten, weil Gott Gebete erhört. Und sie hat auch besonders uns darauf hingewiesen, dass es einen besonderen Wert gibt von Gebet, das gemeinsam gesprochen wird, wo die Gemeinde zusammenkommt und gemeinsam für ein Anliegen vor Gott eintritt. Und das ist auch der Grund, warum wir im Oktober starten wollen mit einem monatlichen Herzschlaggebet. Das wird immer sein am Samstag vor dem Pizzasonntag. Und der Pizzasonntag, den merken wir uns wie? Es ist der erste Sonntag im Monat. Das heißt, immer am Samstag davor gibt es dann in der Dambergasse das Herzschlaggebet. Und die erste Gemeinde in Jerusalem, die haben auch gemeinsam gebetet. Gerade in dem Text, was wir letztes Mal gesehen haben, da war eine Situation, wo sie gemerkt haben, es ist brenzlig. Wir müssen zusammenkommen, wir müssen beten. Und es ist nicht ohne Auswirkung geblieben. Und zwar Petrus wurde von Herodes Agrippa festgenommen, ins Gefängnis geworfen, mit der Absicht, ihn hinzurichten. Weil kurz davor hat er bereits Jakobus, einen der Gemeindeleiter und engsten Jünger Jesu, umgebracht. Das heißt, die Jünger wussten, okay, jetzt sitzt der Petrus im Gefängnis und höchstwahrscheinlich nach dem Passafest wird ihm der Kopf abgeschlagen. Also es war wirklich sehr ernst und sie haben gebetet, sind zusammengekommen und Gott hat auf wundersame Weise eingegriffen. Sie waren irgendwo doch selbst überrascht, was Gott getan hat durch ihr Gebet. Aber das schmälert das Gebet nicht. Und ich glaube, dass Herodes ziemlich angefressen war. Oder? Ich glaube, er war angefressen. Die Wachen haben mit ihrem Leben bezahlt. Und da schauen wir nochmal kurz rein in den Vers 19, wo wir letzte Woche stehen geblieben sind. Apostelgeschichte, Kapitel 12, Vers 19, da lesen wir Folgendes. Als Herodes ihn, also Petrus, holen lassen wollte, war er nirgends zu finden. Da verhörte er die Wachen und befahl sie abzuführen. Was bedeutet, sie haben es nicht überlebt. Anschließend begab er sich von Judäa wieder in seine Residenzstadt Caesarea. Okay, Caesarea sagt uns was, oder? Mit wem verbinden wir Caesarea? Wer hat gut aufpasst? Wer war mit dabei? Wichtige Hafenstadt, wunderschön, das Machtzentrum der Römer in der Region und das Zuhause von wem? Wer kann sich erinnern? Wer wohnt denn da? Der Hauptmann, genau. Es war ja auch militärisch super wichtig und der Cornelius, lebt in Caesarea. Und mit großer Wahrscheinlichkeit ist Herodes Agrippa eben abgereist und hat sich ein spezielles Domizil ausgesucht, und zwar den Palast des Herodes. Es wird davon gesprochen, es gab eine ganze Dynastie von Herodes. Er ist der Herodes Agrippa, und sein Opa, der Herodes der Große, das war der, der den Kindsmord in Bethlehem in Auftrag gegeben hat, der war nicht nur jemand, der sehr viele Leute umgebracht hat, weil er Angst um seine Macht hatte, er hat auch Leute in der Familie umgebracht, ziemlich viele, hat ihm teilweise leid getan dann. Und er war aber auch ein großer Baumeister. Und er hat diesen Palast bauen lassen, ich habe ein Bild mitgebracht, in Caesarea. Und zwar, man sieht hier auf einer Landzunge, da vorne ist sogar noch der große Pool zu sehen, Salzwasserpool, hinten die Säulen. Das war der Palast des Herodes und das war die Residenz, das kann man heute noch so in Caesarea im heutigen Israel anschauen. Ich würde das sehr gern mal sehen. Also echt gewaltig. Das war das Domizil, in das Agrippa wieder zurückgereist ist, mit wunderschönem Blick aufs Mittelmeer. Also ich kriege richtig Bock auf meinen Urlaub, wenn ich das Foto sehe. Also es klingt nach einem wunderbaren Ort, um sich zu erholen von all den Strapazen in Jerusalem. Den ganzen Stress mit diesen Christen da. Ja. Und es schaut fast so aus, als müsste er jetzt in Caesarea das nächste Feuer löschen. Und da schauen wir gleich mal in den Vers 20 rein. Also mir gefällt der Text sehr gut, weil er so stark in der im Historischen verwurzelt ist. Also das ist nicht nur irgendeine Geschichte, sondern es ist Zeitgeschichte, was wir hier sehen. Damals, Vers 20, Kapitel 12 von Apostelgeschichte, damals lag Herodes im Streit mit den Bewohnern von Tyros und Sidon. Kurzen Kartenblick. Wo ist Tyros und Sidon? Stimmt, ich habe vorher Caesarea noch vorenthalten. Unten sind wir Jerusalem, neben dem Toten Meer. Und dann an der Küste Caesarea. Und dann weiter oben im Norden haben wir dann Sidon und Tyros. Also nicht so weit weg von Caesarea. Nun schickten sie, also diese Bewohner von Tyros und Sidon, gemeinsam eine Abordnung zu ihm, nachdem es ihnen gelungen war, Blastus, den königlichen Palastverwalter, als Fürsprecher zu gewinnen. So baten sie um Frieden, weil ihr Gebiet von den Lebensmittellieferungen des königlichen Landes abhängig war. Okay, was war da los? Obwohl diese zwei Küstenstädte Tyros und Sidon eigentlich bekannt waren für ihren Handel, da war einiges los, waren sie trotzdem scheinbar abhängig von Land, also von Lebensmittellieferungen aus dem Gebiet des Herodes weiter innen im Land. Also scheinbar hatten sie einfach gewisse Güter nicht so, vor allem Lebensmittel. Und jetzt dürfte es wahrscheinlich mit Agrippa zu einem Streit im Stil von Xi Jinping und Trump gekommen sein. Also Steuer- und Handelskrieg. Ja? Also genau das, was jetzt so quasi auch zeitgeschichtlich gerade abläuft bei uns, ist damals auch scheinbar hier der Fall gewesen, dass man einfach sich gegenseitig das Hackel ins Kreuz haut durch Zölle. Und ja, ich habe mal wieder gedacht, gibt nichts Neues unter der Sonne. Und irgendwie ist es diesen Vertretern dieser beiden Städte dann gelungen, mit dem Schatzmeister vom Herodes einen Deal zu machen. Ja, sagen wir, gut, also es geht immer um Deals. Und alle waren so glücklich über diesen Deal, dass es eine Fest, also das angekündigt wurde, so jetzt gibt es eine große Festansprache, ein Durchbruch ist gelungen und Herodes wird an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit das verkünden. Und damit steigen wir wieder in diesen Text ein. Vers 21. An einem bestimmten Tag sollte die Beilegung des Streits verkündigt werden. Herodes legte ein königliches Prachtgewand an und nahm auf der Tribüne des Theaters Platz. Dann hielt er eine feierliche Ansprache. Einige deutsche Bibelübersetzungen schreiben hier, er nahm auf einem Thron Platz, aber es gibt ein eigenes Wort für Thron. Eigentlich steht hier Tribüne oder Richterstuhl, also was sehr Öffentliches, etwas, wo etwas verkündet wird. Und darum ergänzt meine Übersetzung auch hier auf der Tribüne des Theaters. Und jetzt schauen wir nochmal auf dieses Bild von vorhin. Seht ihr was im Hintergrund? Ah, das Theater, einen Steinwurf entfernt vom Palast des Herodes, auch vom Herodes den Großen gebaut, ein Theater mit 4000 Sitzplätzen, heute noch ziemlich gut erhalten, regelmäßig Theater und Musik und Konzerte dort für ca. 4000 Personen gebaut. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass das der Ort war, wo diese große Verkündigung stattgefunden hat, weil da können viele Leute gut zuhören. Und ich habe noch ein Foto mitgebracht, Luftaufnahme von dem Theater, wo man es ein bisschen genauer noch sieht. Das dürfte echt eine Inszenierung gewesen sein. Warum? Lukas schreibt, er hat sein königliches Prachtgewand angezogen und es ist auch historisch dokumentiert vom Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der im ersten Jahrhundert gelebt, war ein Jude, der aber dann für die Römer auch Geschichtsschreibung gemacht hat, also beide Seiten im Grunde. Und er erwähnt dieses Ereignis auch. Und er schreibt, es wurde im Rahmen eines Festes zum Ruhm von Kaiser Claudius, in diesem Festakt quasi eingebettet war diese Rede von König Herodes Agrippa. Und der König Herodes Agrippa war ein Jugendfreund von Claudius. Also der hat das irgendwie gleich mal verbunden. Das heißt, die Stadt war randvoll, war eine gute Stimmung. Und dann ist dieses Gewand, auf das geht sogar Flavius Josephus ein und er sagt, dieses Kleid, diese Kleidung war mit Silberelementen. Das heißt, es hatte silberne Fäden drin und vielleicht andere Elemente. Das heißt, es hat gestrahlt, reflektiert und geglänzt. Und ich gehe mal davon aus, dass der Agrippa nicht beschlossen hat, wir machen das um 12 Uhr Mittag, wo alle in der Hitze wegschmelzen, sondern wir machen das, das ist Richtung Westen, offen, wir machen das abends in der glänzenden Sonne, die über Mittelmeer sich reflektiert in das Theater rein und dann stellt er sich hin mit seinem Gewand und glänzt und strahlt. Was für eine Inszenierung, oder? Wie krass. Und das erklärt, denke ich, auch, warum das Publikum ziemlich heftig reagiert hat, wie wir jetzt gleich lesen werden. Vers 22 und Vers 23. Das versammelte Volk aber schrie, begeistert. So spricht ein Gott, nicht ein Mensch. So spricht ein Gott, nicht ein Mensch. Sie werden es wahrscheinlich nicht einmal, sondern mehrmals gerufen und geschrien haben. Vers 23, in diesem Augenblick schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er sich als Gott verehren ließ und von Würmern zerfressen, verendete er. Also die große Agrippa-Show nimmt ein sehr abruptes Ende. Er wurde dann scheinbar von der Tribüne getragen, weil er zusammengebrochen ist. Und auch darauf geht Flavius Josephus ein und das macht es so interessant. Er bestätigt, was Lukas schreibt, aber er ergänzt dann eben auch noch, dass Herodes erst nach 5 Tagen qualvollen Leidens dann verstorben ist. Und ich habe ein bisschen recherchiert, weil Lukas erwähnt ja, er ist Arzt, er erwähnt Würmer und es gibt tatsächlich Darmparasiten, die Ascaris zum Beispiel, das sind Fadenwürmer, die sich von deinem Darm durch die Darmwand hindurch zu deiner Leber und zu deiner Lunge durcharbeiten. Voll cool, oder? Und dann von deiner Lunge schaffen sie es sich, wenn ihr nicht wie, dass sie wieder in deinen Darm kommen und dort entwickeln sie sich zu großen Würmern und bringen dich um, wenn es zu viele sind. Krass, oder? Ich habe mir gedacht, uah. Und Lukas, der Arzt, er geht gar nicht so genau auf dieses Medizinische ein, sondern er geht eigentlich auf die geistliche Komponente ein, auf die Ursache dessen, warum Gott ihn so krass straft. Und zwar, im Grunde sagt er das auch hier im Vers, weil er sich als Gott verehren ließ. Darum ist dieses harte Urteil über ihm ausgesprochen worden, von Gott scheinbar. Und ich habe mich gefragt, warum erleidet König Herodes Agrippa I. so ein Schicksal und so viele andere Könige und Machthaber vor und nach ihm nicht? Weil es ist ja nichts Neues, oder? Also ich habe ein bisschen geschaut, okay, was war da alles? Die Inkas in Südamerika, schon sehr früh, haben sich als Götter verehren lassen. Die Pharaonen in Ägypten. Einige der Cäsaren im Römischen Reich haben sich als Götter verehren lassen. Und das war interessant, bis 1945 galt der Kaiser von Japan offiziell als göttlich. Das wurde mit 1945, mit der Niederlage im Zweiten Weltkrieg, abgedreht. Aber bis dahin galt es. Und die Kim-Dynastie in Nordkorea lässt sich als übermenschlich verehren. Gott geht nicht, weil es gibt ja Staatsatheismus. Aber es ist im Grunde Verehrung wie Gott. Nur gibt kein Gott, blöde Geschichte. Gell? Warum wurden bzw. werden diese Machthaber nicht von Würmern zerfressen? Ich weiß es nicht. Aber ich denke, es gibt eine schlüssige Erklärung, warum Gott im Fall von König Agrippa so gehandelt hat. Ich glaube, ihr wollt die Antwort wissen, oder? Herodes war ein jüdischer König. Wir denken einfach an die Vorgeschichte. Kontext ist King. Was ist vorher passiert? Er war in Jerusalem, im religiösen Zentrum Israels, und er hat was gemacht? Er hat die Nachfolger von Jesus bis aufs Blut verfolgt. Die Leiter teilweise getötet und ins Gefängnis geworfen. Er hat sich quasi gegeben als ein Vertreter des Gottes Israel, der gegen diese christliche Sekte, gegen diese im Grunde jüdische Sekte, ja, die sich abgespalten hat vom wahren jüdischen Glauben, hat sie verfolgt, hat sich damit auch beliebt gemacht bei einigen, die sagen, ja, du bist halt ein echter Jude, der auf das Alte schaut, ja, so wie Mose uns das übergeben hat und so weiter und so weiter. Und Jesus ist ein falscher 50er. Das heißt, er wusste es eigentlich besser, welchem Gott er eigentlich nachfolgt, als ein König, der sagt, ich stehe ein fürs Judentum. Er stand für einen König, beziehungsweise für einen Gott, der sagt, ich allein bin der Herr, dein Gott. Und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und trotzdem konnte er dieser Versuchung nicht widerstehen, sich selbst verehren zu lassen als göttlich und hat dem nicht widerstanden. Das heißt, er wusste es besser. Und auch wir sollten es besser wissen. Vermutlich denkst du, ja, ich würde es eh nie machen. Geht mir genauso. Wir alle wissen, denke ich, das ist eine ganz dicke, fette, rote Linie, die wir niemals überschreiten sollten. Aber ich möchte anbringen, dass es uns immer wieder passiert, zumindest mir manchmal, vielleicht dir auch, dass ich mich zu einem kleinen Gott erhebe, indem ich Gott widerstehe, indem ich gegen ihn rebelliere, indem ich gegen seinen Willen handle, obwohl ich weiß, eigentlich ist das, was ich jetzt tue, nicht in seinem Sinn. Man nennt es auch Ungehorsam. Und bewusster Ungehorsam ist eigentlich Rebellion gegen Gott. Es ist, ich hebe mich über ihn und seinen Willen auf. Das ist etwas, das uns immer wieder passiert. Und ich denke, das soll uns erinnern, dass wir nicht nur mit dem Finger auf den Herodes, den Bösen, hindeuten, sondern dass wir selbst uns bewusst sind, immer wieder brauchen wir ganz klar dieses, ich beuge mich vor Gott, er ist König und Gott, ich beuge meine Knie vor ihm. Und ich komme zu ihm, bringe ihm auch meine Rebellion, meinen Ungehorsam und sage, vergib mir, danke, dass du mir mit Gnade begegnest durch Jesus, dass du mich annimmst, dass ich als Königskind leben darf, aber ich will mich nicht zum König hochschwingen und schon gar nicht als göttlich sehen. Ich möchte nicht gegen dich rebellieren. Also diese Begebenheit erinnert uns, Gott hat das Sagen und nicht wir. Ihm gebührt letztendlich die Ehre und nicht uns. Wir beugen unsere Knie allein vor ihm. Ich habe mit folgender Ankündigung begonnen. Vielleicht kann sich nur wer erinnern. Hauptsache, die Hauptsache bleibt die Hauptsache. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist die Hauptsache? Ist die Hauptsache, dass Gott König ist, der einzig wahre, und wir beugen uns vor ihm? Er ist die Hauptsache, beziehungsweise die Hauptperson? Ja, aber es ist mir ein bisschen zu wenig. Das ist nur ein Teil der großen Wahrheit. Ich habe euch einen Vers vorenthalten. Das ist so quasi unser letzter Vers in diesem Abschnitt und auch der letzte Vers in unserer Staffel. Der Vers 24. Hier geht es um die Hauptsache. Und zwar steht, immer mehr Menschen hörten das Wort Gottes und kamen zum Glauben. Lukas schaltet hier um und sagt, darum geht es eigentlich. Darum geht es. Es geht gar nicht so um den Herodes oder dies und jenes Ereignis, sondern das ist es, worum es eigentlich hier geht, indem ich, was ich hier kapitelweise geschrieben habe, Kapitel über Kapitel, immer mehr Menschen hörten das Wort Gottes und kamen zum Glauben. Die Staffel 2 von unserer Serie war geprägt von zwei Dingen. Das erste ist eben genau das. Immer mehr Menschen kamen zum Glauben, also hörten von der Botschaft und kamen zum Glauben. Und was haben wir gemerkt? Aus allen Völkern und Nationen. Nicht nur in Jerusalem, sondern es hat sich immer weiter ausgebreitet, diese Botschaft. Hin zu den Leuten, wo am Anfang die Leute gesagt haben, ja, das geht gar nicht, das ist doch nur für die Juden. Nein, es ist für alle Menschen. Die Botschaft geht hinaus und sie wird immer von immer mehr Menschen gehört und auch angenommen. Die Botschaft, dass da ein Gott ist, der sie liebt, der die Menschen liebt. So sehr, dass er sich selbst hingibt in Jesus, seinem Sohn. Gibt sich völlig hin für Menschen, die teilweise gegen ihn waren. Für jeden gibt er sich hin und für alle Völker und Nationen. Und er beweist seine Macht, indem er aufersteht von den Toten. Das ist die Botschaft, die verkündet wurde, die nicht zu stoppen war. Und die Botschaft war eben mehr als das, was bekannt war bis jetzt. Weil wenn du nur den ersten Teil nimmst, Gott ist König und zack, beug dich allein vor ihm, das haben andere Religionen auch gehabt. Du musst das richtige Opfer bringen, du musst dies und das tun, aber die Botschaft war mehr. Es ist ein Gott, der nicht nur Verehrung will, sondern der sich ausstreckt nach uns, der uns entgegenkommt, der uns offenbart, wie er ist. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Er offenbart sich und er sucht Beziehung. Er sucht unser Vertrauen, nicht nur ein Opfer. Ja, Gehorsam ist besser als Opfer. Er sucht unser Vertrauen, dass wir eine Beziehung zu ihm haben und sagen, ja, aus dem Vertrauen heraus möchte ich nicht gegen dich rebellieren, möchte ich dir gehorsam sein. Also das ist das Erste, was wir in der Apostelgeschichte gesehen haben. Immer mehr Menschen hören diese Botschaft. Und das Zweite, es ist so die Schattenseite, war eben der Widerstand gegen diese Botschaft und ihre Botschafter. So wie Herodes oder viele andere Begebenheiten, von denen wir gehört haben. Aber das ist eigentlich nur Nebensache. Weil wir haben gemerkt, auch jetzt in dieser letzten Episode, die Lukas aufgeschrieben hat, wer sitzt im Regiment? Gott sitzt im Regiment. Wer spricht das letzte Wort? Er spricht das letzte Wort. Wer ist der Herr über Leben und Tod? Er. Und manchmal bewahrt er auf wundersame Weise seine Nachfolger, seine Kinder vor Verfolgung, vor Leid, vor Tod. Und manchmal kommt es anders. Aber die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und was ist die Hauptsache? Dass immer mehr Menschen die Botschaft von Jesus hören und in eine Beziehung mit Gott kommen. Das ist die Hauptsache. Darum geht's. Das heißt, es ist mehr, Gott zu ehren, ist viel mehr, als nur sich vor ihm zu beugen und ein Opfer zu bringen, mehr als ihm Lieder zu singen, was selbstverständlich dazugehört. Aber es ist eben dieses Teilwerden dessen, dass wir sagen, ja, die Hauptsache, das ist, was Gott so am Herzen liegt. Warum hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, geht hin in alle Welt, verkündet, weil das die Hauptsache ist. Das ist das, warum wir hier sind. Und umso großartiger und cooler ist es eigentlich, obwohl wir das nicht so geplant haben, heute senden wir ein Missionsteam aus. Wie cool. Hauptsache, die Hauptsache bleibt die Hauptsache. Wie schön, wir werden irgendwo Teil dieser Geschichte hier, schreiben die Geschichte der Apostel weiter, indem wir ein Team senden dürfen, das in Jesu Namen hinausgeht und Menschen die Liebe Gottes zeigt. Und ja, es wird wahrscheinlich viel praktischer Dienst sein, aber Leute werden fragen, hey, warum kommt ihr von da oben irgendwo im Norden von Österreich hierher? Warum investiert ihr euer Geld? Macht doch keinen Sinn. Macht schon Sinn, weil Jesus hat sich auch auf den Weg gemacht, um die Liebe Gottes zu zeigen und die Botschaft vom Vater, der die Menschen so liebt, zu verkünden. Und genau das macht unser Team und wir wollen im Gebet hinter ihnen stehen, wir wollen im Gebet an euch denken, jeden Tag für euch beten, um Schutz, um offene Herzen, um das, dass ihr beschenkt werdet, aber auch, dass ihr andere beschenken könnt. So, so stark und so cool, dass das so zusammenfällt. Ich finde das einfach großartig, weil das ist die Hauptsache. Das ist das, worum es geht. Trotz aller Widerstände und Widrigkeiten oft, aber immer mehr Menschen sollen Jesus kennenlernen. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, dass ihr euch bereit macht. Und ich möchte da ganz kurz zur persönlichen Praxis kommen, beziehungsweise zum Wir. Also ich möchte ermutigen, dran zu bleiben an der Hauptsache. Wir haben heute Morgen Gebet gehabt hier, wir haben um 9 Uhr immer Gebet vor dem Gottesdienst. Das heißt, du bist auch herzlich eingeladen, wenn du gern mit anderen beten willst für den Gottesdienst. Du musst kein Mitarbeiter sein, es ist auch einfach schön, hier ab 9 zu sein. Kommt's gern dazu. Und wir haben gebetet gemeinsam für den Gottesdienst. Und da war auch eben ein Silvia sucht meistens einen Bibeltext aus, den wir dann beten. Und eine der Personen hat gesagt, bitte betet für mich, weil ich habe mir ein Ziel gesetzt für dieses Jahr. Und die Person hat gesagt, das Ziel ist, ich möchte eine Person zu Jesus führen, in diesem Jahr noch. Ja, halbes Jahr ist noch ungefähr Zeit. Und die Person hat dann auch gesagt, wenn man sich keine Ziele setzt, dann wird man sicher nicht erreichen, das Ziel, weil es kein Ziel gibt. War echt schlüssig und gut, da haben wir gedacht, hey, wow, eigentlich sollten wir uns alle, wenn wir Nachfolger von Jesus sind, dieses Ziel setzen, sagen, Herr, schenk du Gnade. Ich möchte eine Person dieses Jahr noch zu dir führen, mindestens eine Person. Schenk du Gnade, schenk mir die Möglichkeit. Lass mich mit jemand zusammenkommen, der ein Herz hat, das offen ist für das Evangelium und bereit ist, dir nachzufolgen. Ich finde, das ist ein großartiges Gebet und ich glaube, das ist auch das, was im Sinne von Lukas ist, der das geschrieben hat, diesen Vers. Immer mehr Menschen hörten das Wort Gottes und kamen zum Glauben. Weil das ist letztendlich das, was wir sehen wollen hier in der Region, in unserem Bundesland, in unserem Land, auf der ganzen Welt, dass immer mehr Menschen in eine Beziehung zu Gott kommen. Und das ist letztendlich das, was auch passiert ist. Wir sind in der Geschichte 45 nach Christus, 250 Jahre später mussten die Cäsaren sich eingestehen, wir können das Christentum nicht auslöschen. Phasenweise haben sie es immer wieder probiert. Die Christen wurden als Gladiatoren in die Stadien geschickt, den wilden Tieren vorgeworfen, gekreuzigt, angezündet, alles. Es hat nicht gewirkt. Die Liebe war größer, die Botschaft war stärker von Jesus. Und dann mussten sie 333 eingestehen, wir können es nicht besiegen, wir müssen es Teil des Reiches werden lassen. Und dann wurde der christliche Glaube zum Kulturgut, was natürlich nicht funktioniert, weil es ist immer etwas Persönliches. Aber das sieht man, es war nicht zu besiegen. Und so musste es einverleibt werden. Das ist die Geschichte. Und wir sind immer noch Teil der Geschichte und wir folgen immer noch Jesus nach. Und uns soll bewusst sein, Hauptsache, die Hauptsache bleibt die Hauptsache. Und das ist, dass immer mehr Menschen Jesus kennenlernen. Lasst uns gemeinsam aufstehen, beten, dass Gott Gnade schenkt und wir das erleben dürfen, hier lokal, aber auch global. Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, um zu suchen und zu retten. Das ist gewaltig. Das ist die Botschaft, die wir haben. Und wir danken dir, dass du gekommen bist zu jedem Einzelnen von uns und dass du uns rufst in die Nachfolge. Und wir wollen dir folgen. Bitte schenk du Gnade, dass wir ein Herz dafür haben, diese Botschaft des Lebens zu teilen. Dass du uns, erfüll du uns so mit deiner Liebe und mit deiner Begeisterung für dir, dass wir nicht anders können, als von dir zu reden, von dem Glauben, von dem, was du in uns getan hast und in uns tust und noch tun wirst. Herr, wir danken dir, dass du etwas vorhast, auch durch uns, auch durch das Team, das wir senden dürfen. Herr, so wie eine Person gebetet hat, lass du ganz viele Samen ausgestreut werden, die Frucht bringen in die Zukunft hinein, hier in Steyr, in der Umgebung, aber auch in Südafrika, überall, wo wir hinkommen. Herr, lass uns das erleben und sehen, dass immer mehr Menschen Nachfolger von dir werden. Amen. Ich lade dich auch ein, wenn du noch nicht diesen Schritt gegangen bist, zu sagen, Jesus ist mein Herr, mein Erlöser, ich möchte ihm nachfolgen. Ich habe erkannt, er ist der Erlöser der Welt. Er ist der, der mich in die Nachfolge ruft. Wenn du diese Entscheidung nicht getroffen hast, dann komm nach dem Gottesdienst zum Gebetsteam. Die Anita und ich, wir werden für dich da sein. Wir wollen gerne mit dir beten und diesen Anfangsschritt, diesen ersten kleinen Schritt gehen, aber der eigentlich so ein großer Schritt ist, so ein entscheidender Schritt, wollen wir gerne mit dir gehen. Und jetzt wollen wir Zeit nehmen, den zu erhöhen, der würdig ist, angebetet zu werden. Kein Mensch ist würdig, angebetet zu werden, aber Gott schon.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.